dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Das Saarland hat am 29. April, und man denkt sich eigentlich am 1. April, aber es stimmt nicht, seine Landesverfassung geändert. Eine neue Präambel enthält nun wieder einen Gottesbezug. Und offiziell geht es um Werte, um die Demut des Staates und Schutz vor Extremismus. Und möglich wurde das durch einen Kompromiss von CDU und SPD. Die SPD regiert, ne, und die CDU hatte den Gottesbezug als Bedingung gestellt für ihre Zustimmung zu anderen Themen, die jetzt dann der SPD wichtig war. Und bei so Verfassungsänderungen braucht man ja immer eine sehr große Mehrheit, die die SPD alleine nicht hat. Ja, also wir wollen diesen neuen Gottesbezug wollen wir gemeinsam diskutieren. Und dazu begrüße ich an meiner Seite den Christian und den Matthias. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und der Viktor kommt gleich noch dazu. Also, ich erkläre mal kurz, was passiert ist. Also, das Saarland war bislang das einzige Bundesland ohne Präambel. Und das kam so zustande, dass das Saarland eine Präambel hatte, als es noch unter französischer Verwaltung stand, Anfang der 50er Jahre. Diese Präambel war also französisch geprägt sozusagen. Und als das dann das Saarland eingegliedert wurde in die Bundesrepublik, da wurde diese Präambel einfach gestrichen. Und deswegen fehlte diesen Leuten diese Präambel. Und die Leute dachten irgendwie immer, komisch, irgendwas fehlt uns. Ja, wir wissen nicht genau was, das ist seltsam. Und dann hat man das Privatfernsehen gegründet und das war auch irgendwie nichts. Und dann kam das Internet dazu, das war nichts und so, irgendwie fehlte was. Und jetzt hat man es gefunden, es ist also diese Präambel. Und die hat jetzt einen religiösen Bezug. Und das heißt nun Folgendes. Das Saarland hätte sich die Verfassung, Zitat, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen auf Grundlage des religiösen und humanistischen Erbes, Zitat Ende, gegeben. Also, auf Grundlage des religiösen und humanistischen Erbes, Verantwortung vor Gott und den Menschen. Ja, und ich würde ganz gerne mit euch in die erste kleine Diskussionsrunde einsteigen. Wie kommt es für euch so rüber, dass da plötzlich wieder eine Präambel mitkommt? Ich hätte es im Leben nicht für möglich gehalten. Für mich war das so wie Brexit, wo ich dachte, ach komm, das machen die im Leben nicht. Und dann wache ich am nächsten Morgen auf und zack, waren sie draußen. Christian, was meinst du?
Ja, das ist irgendwie aus der Zeit gefallen irgendwie. Ich habe gedacht, wir hätten das überwunden. Das ist genauso wie, wenn ich mir jetzt noch ein Verbrennerauto kaufe. Das ist irgendwie... Oder eine Ölheizung einbauen lasse. Ne? Ich dachte, wir wären...
Ein Intel-Prozessor.
Ja, also ein Amiga, jetzt habe ich einen Amiga gekauft, um dann schnell noch ein Faxgerät abzuschließen. Ich meine, wo kommen die her? Ich meine, gut, Saarland, muss man ja auch sagen, Saarland ist vielleicht zeitlich auf einer anderen Zeit schienen, dass sie vielleicht da noch Fraktur schreiben. Keine Ahnung.
Es ist für mich wieder so eine Pissmarke. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, die einzubauen. Aber Christen nehmen das nicht wahr und müssen sich immer aufdrängen mit ihrem Scheißglauben. Entschuldigung, muss ich jetzt mal so sagen. Und du fragtest, warum muss ein Staat sowas haben? Er muss es nicht haben. Diese doofen Christen haben jetzt auch noch da die SPD irgendwie genötigt. Man könnte ja vielleicht sagen, bei einer Verfassung sollte man so viel Anstand haben, jetzt nicht solche Händel abzuschließen nach dem Motto, wir stimmen nur zu, wenn unser Gott noch mit reinkommt. Ne? Aber unwürdig, unwürdig. Es ist für mich natürlich ein Unterschied, ob diese Präambeln damals nach dem Krieg in die Verfassung reinkamen, also sagen wir mal, als wirklich noch 95% der Bevölkerung Christen waren. Da ist es irgendwie noch nachvollziehbar, sagen wir, da braucht man einfach nur nicht weiter drüber nachdenken. Ne? Aber jetzt ist es für mich so ein letztes Aufbäumen, genau was Christian sagt.
Das finde ich halt auch, ne? Dieses aus der Zeit gefallen sein. Und man hört sie schon reden, ja, gerade, ne, ein Fels in der Brandung und so. Da kommen wir nachher noch dazu, wir werden das genau analysieren. Aber ich zum Beispiel beschäftige mich jetzt gezwungenermaßen sehr viel mit künstlicher Intelligenz. Ich muss das genau rausfinden, wie das funktioniert. Wir gucken, wo kriegen wir Energie her, Kernfusion. Wir fliegen wieder zum Mond, manche wollen zum Mars und so weiter. Und da hampeln sie jetzt darum mit irgendeinem komischen antiken Jesus und irgendeinem Jahwe und so weiter. Ist einfach nur noch peinlich, sowas. Und diese Sache in Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, manche Sachen kann man ja gar nicht steigern. Ja, Verantwortung vor den Menschen, kann man das steigern, indem man dann noch sagt, ja, und vor Gott. Also letztlich, wenn man vor den Menschen versagt und die Menschen in Unglück stürzt, was soll es dann noch mit dem Gott? Also wenn die Verfassung oder die Politik vor den Menschen versagt hat, dann hat sie versagt, Ende. Mehr brauchen wir da im Grunde nicht.
Also die Christen werden sagen, ja natürlich, also vor Gott sich verantworten, das ist doch viel wichtiger als sich vor den Menschen. Aber da merkt man schon wieder, hier kommt eine spezifisch gläubige Sicht mit rein. Denn nur wenn du gläubig bist, könntest du ja so argumentieren. Das heißt, es ist gar keine säkulare oder allgemeine Argumentation, sondern hier argumentieren wieder Gläubige, die zu blöd sind, sich mal aus ihrem Kokon rauszudenken und wirklich zu überlegen, okay, ist das eigentlich säkular? Behaupten wir, also die behaupten ja, es sei säkular, aber es ist nicht säkular, weil kein nichtgläubiger Mensch diese Vorstellung hätte, oh, ich bin außer den Menschen auch noch Gott gegenüber verantwortlich.
Ja, und Matthias, man muss seine Hausaufgaben machen. Wenn denen noch irgendwie keine Gründe klar sind, säkulare Gründe oder Gründe, die einfach durch Vernunft erschlossen werden können, ja, dann haben sie da einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht und dann müssen sie da nochmal drüber nachdenken. Aber man kann nicht sagen, ja, wir wissen es auch nicht, dann lass uns mal was reinschreiben mit Gott, der wird schon irgendwie richten und so weiter. Ich meine, das ist doch nicht schwer, heutzutage logische, rationale, schrittweise Begründungen zu finden, warum man sich so und so halten sollte. Das muss man da reinschreiben und nicht irgendwie so ein komisches Göttervieh mit Hörnern und sonst was, ja. Na gut, also ich will mich aber nicht aufregen. Ich gehe mal in den nächsten Abschnitt und zwar verflixt noch eins, da hat sich jetzt doch tatsächlich die Kirchenlobby und die CDU durchgesetzt, im Grunde gegen eine Mehrheit. Dieser Gottesbezug, der stand, das berichtet der Deutschlandfunk, ursprünglich gar nicht im Entwurf drin. Und dann hat sich ein interreligiöses Bündnis gebildet aus nicht nur aus christlichen Kirchen, sondern auch aus einer sogenannten Synagogengemeinde Saar und aus muslimischen Gemeinden. Und die haben sich dann zusammen mit der CDU dafür stark gemacht. Und die haben dann tatsächlich genug Gewicht auf die Waage gebracht, um in die Verfassung zu verändern. Jetzt muss man sich überlegen, welche anderen Sachen wollen wir dann mal irgendwie in die Verfassung bringen und es gelingt und gelingt und gelingt uns nicht, zum Beispiel die längst fällige Ablösung der Staatsleistungen gegenüber der Kirchen. Ne, die seit 100 Jahren, und steht im Gesetz, ihr wisst ja alle, es gibt ein Gesetz, in dem steht, das muss jetzt mal irgendwie gemacht werden und wir kriegen es einfach nicht hin. Und jetzt diese Leute, die gründen da jetzt so einen Verein oder so ein Bündnis, ist noch nicht mal ein Verein, und setzen das einfach durch. Also das finde ich ja spektakulär. Und es gab dann eine Anhörung in dem Rechtsausschuss im saarländischen Parlament. Und da haben sie jetzt eine gemeinsame Erklärung vorgelesen. Und ich habe hier einen Satz mal rausgeschrieben. Und es ist ein Zitat wie folgt, Zitat. Die Aufnahme eines Gottesbezug in die Präambel der saarländischen Verfassung ist Ausdruck historischer und kultureller Kontinuität, identitätsstiftend und ein Beitrag zur Schärfung des verfassungsrechtlichen Werteprofils. Zitat Ende. Das sagt also dieses interreligiöse Bündnis in dieser Anhörung. Also historische und kulturelle Kontinuität. Was haltet ihr davon? Stimmt das?
Was ich hier unangenehm wahrnehme, ist, dass hier praktisch die ganzen positiven Werte, die ja gemeint sind, die werden ja hier praktisch mit dem Christentum oder mit diesen abrahamitischen Religionen vereinnahmt. Es wird einfach gesagt, das sei jetzt die Kontinuität der abrahamitischen Religion irgendwie. Das stimmt ja überhaupt nicht, weil wir ja oft genug darauf hinweisen, dass das praktisch alles gegen diese Religion durchgesetzt werden musste. Und jetzt wird es praktisch wieder, klammert man sich daran. Also das ist wirklich...
Also diese Identität, die erstens mal gibt es gar nicht, würde ich mal sagen, also in vielen Punkten. Und die Leute können sich ja dagegen entscheiden und sagen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen ja keinen Gottesstaat, wir wollen einen modernen Verfassungsstaat, wir wollen Gewaltenteilung und so weiter. Deswegen, Matthias, verstehe ich nicht, dass denen das so widerspruchsfrei gelingt, einfach diese kulturelle Kontinuität als etwas Gutes darzustellen. Ich sage ja immer, Kontinuität, dafür brauchen wir keine Politiker. Wenn es aber so bleibt, wie es ist, was soll das, ja? Man muss ja gestalten für die Zukunft, erneuern, reformieren, immer, immer wieder. Das bräuchten wir eigentlich. Christian, was meinst du denn?
Ich habe zwei Punkte. Das erste ist, dass sich ein Muster hier wieder zeigt, denn die CDU und die Kirchengruppe haben das ja nicht allein durchgesetzt, denn wir mussten erstmal von den Sozialdemokraten wieder verraten werden. Warum stimmen die dem zu? Warum lassen die das ein? Und es gibt vielleicht eine Erklärung dazu. Und zwar, den Sozialdemokraten ist wohl klar, dass so eine Präambel letztendlich etwas Unverbindliches ist. Was man irgendwo reinschreibt, ist einfach nur ein hübscher Rahmentext, der quasi, auf den man sich da nicht beziehen kann und irgendwelche Gesetze durchbringen. Aber das ist nämlich das Problem. Mit dieser Präambel machen sie etwas, was viel, viel schlimmer ist, als wenn sie einfach nur irgendwie einen Text dazu schreiben, in Wort zum Sonntag oder was weiß ich, sondern die machen die Verfassung lächerlich. Die nehmen die Verfassung, hauen da irgendwelche halluzinatorischen Hirngespinste in das Vorwort hinein, von denen die Mehrheit der Saarländer sind zwar noch in Kirchen drin, aber die glauben gar nicht mehr an diesen Gott. Und jetzt schreibt man hier, pass auf, hier das rosa Einhorn hier hat uns dazu befähigt, folgende tolle Sätze hier zu schreiben, an die sich alle halten wollen. Da denken doch alle Leute, ihr spinnt doch. Das brauchen wir nicht.
Und außerdem, Christian, ist es ja gelogen, weil ja letztlich da, es stimmt ja nicht, wenn da steht, wir haben uns diese Verfassung gegeben mit diesem Gott und so weiter. Die Verfassung bestand ja ohne Gott. Ja. Und man hat ihn jetzt praktisch sozusagen rückdatiert, da irgendwie noch reingewurstelt. Ne? Also, ja. Also direkt gelogen. Ne?
Das habe ich mir auch schon aufgeschrieben, aber ich dachte, es wäre später wichtig.
So, Viktor, hau den Ball ins Tor, dann gehe ich weiter in den nächsten Abschnitt.
Es wird einen natürlich so untergeschoben mit, das ist ja nur die Präambel, das hat ja keinen Einfluss und so. Aber in so Diskussionen, da wird einem so etwas unter die Nase gerieben von den Religiösen. Ne? Die sagen, hier, das steht sogar in der Verfassung.
Viktor, du sagst, das wird einem dann irgendwie sofort hier präsentiert, ne? Zack, da, ne? Gottesbezug und so, Edge, wir haben gewonnen. Aber diese neue Präambel nennt eben neben diesem religiösen Aspekt auch ausdrücklich das humanistische Erbe. Ja? Ist das nicht dann irgendwie doch auch ein Handreich an, also eine Versöhnung, und dass wir da jetzt auch zum ersten Mal übrigens mit an Bord sind. Ne? Also ich zitiere nochmal den Beginn, ne? Auf der Grundlage des religiösen und humanistischen Erbes. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Also was haben wir denn jetzt da wieder dagegen? Das ist doch auch dann jetzt ein Sieg für uns, dass wir das geschafft haben.
Wäre schön, wenn Humanismus vorne gewesen wäre und nicht als der letzte Punkt. Es sieht so aus wie, ja, Humanismus schreiben wir auch noch rein. Säkularität schreiben wir übrigens nicht rein. Warum auch? Gott ist ja da. Ne? Was steht da als allerersten? Also nach Bewusstsein und Verantwortung. Gott. Gott ist Nummer eins. Ja, du sollst keinen Gott neben mir haben. Du sollst kein Bildnis von mir machen. Ich bin Gott. Ich bin Nummer eins. Ich stehe vor der Verfassung und ich bin das Erste, das Allererste, bevor überhaupt irgendwas hinten dran kommt. Und ganz hinten kommt der Humanismus. Ich habe fertig.
Nach Christians Performance stelle ich mir jetzt, glaube ich, den Gott des Alten Testaments immer mit der Stimme von Samuel L. Jackson vor. Das passt eigentlich genau zu dem, was er da immer sagt in der Bibel. Ja, hier mit dem humanistischen Erbe, also man merkt ja, die wollten den Gottesbezug und dann dachten sie, jetzt schmeißen wir den Kritikern ja noch die Phrase humanistisches Erbe da vor die Füße, damit das ein bisschen abgeschwächt wird. Aber man erkennt doch hier, dass es nachgeschoben ist. Und man müsste sich ja auch mal entscheiden, was man will, das humanistische Erbe oder diese Kontinuität, was ja gerade die letzten 100 Jahre auszeigt, ist ja gerade, dass sich die Gesellschaft enorm weiterentwickelt hat und eben viele Sachen diskontinuiert wurden, sozusagen. Ihr kennt ja meinen Sermon da mit den ganzen Gleichberechtigung der Frau, Gleichberechtigung von unehelichen Kindern, gleiche Rechte für Homosexuelle und so weiter. Das Recht ist entchristlich worden. Und da müsste man sich mal entscheiden, will man jetzt die Kontinuität, das will natürlich keiner, oder will man den Fortschritt? Und ich verbinde den Fortschritt mit dem Humanismus.
Und in dem Zitat steht, auf der Grundlage des religiösen und humanistischen Erbes, aber der Humanismus, wie er heute ja verfochten wird, ist ja ein säkularer Humanismus. Es gibt zwar auch so einen christlichen Humanismus, das ist praktisch so dieses Übliche, dass man die Sache, die man nicht verhindern kann, dass man sie dann kapert und sagt, ja, das ist ja, gibt ja auch einen christlichen Humanismus. Aber wir meinen ja mit Humanismus einen Gegenentwurf zum Christentum. Und wenn da jetzt stünde, auf, also Zitat wieder, ne, aber jetzt hier praktisch, es ist nicht echt, ne, auf der Grundlage des religiösen und säkularen humanistischen Erbes, das macht ja keinen Sinn. Da ist ja dann der Widerspruch drin. Und diesen Widerspruch, den haben sie da jetzt einfach rausgemacht. Der Humanismus, so wie wir ihn da eigentlich drin haben wollen und wie er ja auch im Volke sozusagen vorzufinden ist, widerspricht dieser religiösen Präambel. Das geht nicht, das in einen Satz zu bringen. Außer man höhlt diese Begriffe so aus, dass sie im Grunde gar nichts mehr bedeuten. Dass man da alles Mögliche reinschreiben könnte.
Ich möchte noch mal auf einen Begriff hier quasi mich kaprizieren, und zwar Erbe. Wir sind ja eigentlich gewohnt, dass wir in einem religiös geprägten Staat sind, so ähnlich wie ein Sklave immer noch geprägt ist vom Brandzeichen, das er mitschleppt und nicht besonders stolz drauf ist, dass er es hat, oder eine Kuh meinetwegen. Das ist eine Prägung, die haben wir aufgedrückt bekommen und wir laufen rum. Die Städte sind quasi immer noch besiedelt von irgendwelchen großen Kirchengebäuden, auf denen nichts mehr passiert. Das ist quasi die religiöse Prägung, die wir haben. Aber was wir hier haben, ist das religiöse Erbe. Man hat einfach quasi von den Ahnen irgendwie das aufgedröselt gekriegt. Und das würde ich ja vielleicht doch bei religiös durchgehen lassen. Aber Humanismus zeichnet sich nicht durch Erben aus. Ich erbe keinen Humanismus. Ich muss den Humanismus im täglichen Leben beweisen und zeigen, dass ich Humanist bin, um humanistische Sachen machen. Dass ich zum Beispiel nicht nur Wale aus irgendwelcher Ostsee rette, sondern vielleicht auch Menschen aus dem Mittelmeer. Aber sie konnten natürlich nichts Aktives reinschreiben, wegen dem Scheiß und religiös und humanistisches Erbe. Die werden jetzt gleichgesetzt und religiös muss man dann quasi dann auf Erbschaft reduzieren und den Humanismus kann man dann halt nicht drüber setzen und sagen, humanistisches Handeln vielleicht mal, ne? Oder vielleicht humanistische Gesellschaft, wäre doch auch mal eine coole Sache. Tut mir leid, aber ich sehe das hier nicht so entspannt wie ihr. Na, ich sehe das als fatalen Rückschritt und ich brauche das, um meinen niedrigen Blutdruck einmal am Tag hochzukriegen.
Das heißt entspannt? Keiner sieht es entspannt. Wir sind alle auf maximaler Drehzahl. So, ich gehe mal ins nächste Segment und zwar, jetzt kommt natürlich die triumphierende Seite der Sieger. Ich habe so überall wurde das gefeiert, Domradio, Vatikan News, alle haben so Pressemeldungen rausgenommen, Bistum Speyer natürlich und so. Und es gibt so diese sogenannten katholischen Büros, das sind so die Schnittstellen zwischen Kirche und Politik. Und die Stelle in Saarland, die hat jetzt also diesen Gottesbezug gefeiert als Schutz vor staatlicher Überhöhung. Oder praktisch, also meine Worte sind praktisch so staatliche Übergriffigkeit und Selbstermächtigung und so. Ne? Also sie sagen aber, sie reden von Überhöhung. Ich finde, sie übersehen dabei aber die eigene Überhöhung, indem sich jetzt diese Religion und dieser ganze Götterzirkus da doch wieder über den Staat stellt, diesen beaufsichtigt, ihn in die Schranken weist, ohne sich aber selbst Schranken aufzuerlegen. Das ist ja praktisch der Witz, ne, dass der Gott keine Schranken hat und der ist praktisch so von Natur aus gut, aber jeder weiß, es stimmt nicht. Naja, und stellvertretend für die Bistümer Trier und Speyer hat jetzt also die Leiterin dieses katholischen Büros in Saarland, das ist eine Frau Katja Göbel, sie ist Ordinariatsdirektorin, sie hat also jetzt Folgendes dazu gesagt, Zitat. Ein Gottesbezug in der Präambel ist Ausdruck demokratischer Reife. Er erinnert daran, dass staatliche Macht begrenzt ist und niemals absolut gesetzt werden darf. Gerade nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts ist diese Selbstbegrenzung keine abstrakte Überlegung, sondern eine bewusste Lehre aus der Geschichte. Der Gottesbezug wirkt damit als eine Form des Demuts des Staates und als Schutz gegen jede Überhöhung politischer Macht. Zitat Ende von Ordinariatsdirektorin Katja Göbel. Ja, liebe Ketzer, was meint ihr dazu? Seid ihr da einverstanden?
Also mir ist gerade klar geworden, dass die Kirchen die Überhöhung wohl immer quasi im Vergleich zur Kirche betrachten. Gerade die katholische Kirche überhöht sich ja selber. Ne? Also sie glauben ja, die Vernunft muss immer noch durch den Glauben und speziell durch die katholische Lehre geführt werden. Ne? Sonst ist sie so entgrenzt. Ne? Weshalb die jubeln, ist, dass sich ja hier der Staat letztlich doch, sagen wir, Gott unterordnet. Aber rein zufällig sitzen Gottes Stellvertreter ja in dem katholischen Büro und flüstern den Politikern dann oder in dem komischen Forum der Politik und Kirche, ne? Und flüstern den Politikern dann schon mal ein, wo sie sich unterzuordnen haben. So wird das wohl betrachtet und umgekehrt fänden die Kirchen jetzt aus ihrer christlichen Sicht es natürlich falsch, wenn der Staat jetzt sagen würde, wir stehen über der Religion oder so. Ne? Also gefühlt für die wäre das natürlich falsch. Es gibt ja diesen Spruch nach dem Motto, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber aus meiner Sicht, bei dem Satz kann eigentlich nichts Gutes bei rauskommen.
Das ist ein Dog Whistle, eine Hundepfeife, die sie jetzt wieder da angesetzt haben. Was für ein Ereignis meinen die im 20. Jahrhundert? War das die Kanzlerschaft von Willy Brandt? Die Kuba-Krise? Was könnte es wohl sein, was sie gemeint haben im Zweiten Weltkrieg? Nun, lesen wir doch mal in der bayerischen Präambel, was sie meinen. Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung der von der Würde des Menschen die Überleben des Zweiten Weltkriegs geführt hat. Das steht in der bayerischen Präambel. Und das ist das quasi, was sie jetzt hier anspielen. Das ist dieses gottlose Nazi-Regime. Das ist wieder also versteckte Geschichtsfälschung.
Wenn das so wichtig ist, dass wir dann nicht wieder in so eine Nazi-Diktatur hineinschlittern oder in irgendeine Diktatur oder in irgendwas ähnlich Schlimmes. Wenn das so wichtig ist, dann muss man dazu auch die besten Mittel ergreifen. Und dann stellt sich die Frage, ob dieses Gottesgeschwafel und diese Bibel wirklich die besten Instrumente sind. Das ist doch höchst zweifelhaft. Ich habe so das Gefühl, es geht gar nicht um irgendein akutes Problem, das jetzt irgendwie abgewehrt werden muss, sondern das akute Problem hat die Kirche. Die steht gerade davor, die eigene Relevanz zu verlieren. Und deswegen wollen sie das noch irgendwo überall verankern. Das sieht man jetzt ja nicht nur in der Verfassung. Und mein Hauptpunkt, die Verfassung hat doch die Aufgabe, die richtigen, ausreichenden und geeigneten Instrumente zur Verfügung zu stellen, um solche Begrenzungen zu erreichen. Also Begrenzung von Macht, die Garantie der Demokratie, auch Aufrechterhaltung von Gewaltenteilungen, Garantie von unabhängigen Gerichten. Das soll gewährleistet werden durch die Verfassung. Und die Verfassung übernimmt das nicht irgendwie von einem Gott, der es ihnen so runterreicht, sondern es ist eben die Verfassung, die das garantieren soll. Und deswegen, wenn Sie feststellen, das reicht nicht, dann müssen Sie die Verfassung verbessern und nicht irgendwie da jetzt einen Gott da reinschreiben.
Und wenn man jetzt guckt, welche religiösen Irren in den USA an der Macht sind, wir haben es ja im letzten Segment besprochen, oder wie sich in Russland die orthodoxe Kirche an Putin anbiedert, ne? Da müsste man ja doppelt zögerlich sein und nochmal hinterfragen, ob man jetzt da den Gott noch hier, den abrahamitischen Gott, in die Verfassung reinschreiben muss. Ne? Also
ja.
Offensichtliche Antwort ist natürlich nein.
Ja. Und die Antwort, das muss ja eine staatsrechtliche Antwort sein und keine religiöse Antwort, denn ich meine, die Verfassung ist ja was Staatsrechtliches. Also warum schreibt man nicht eine Präambel in die Bibel? Da kann das katholische Büro Saarland kann da reinschreiben, was sie wollen. Ne, wir geben hier eine neue Bibelübersetzung raus in Gedenken an den und den und so weiter und so fort. Aber die Verfassung ist was Staatsrechtliches und da denke ich mir, wo bleiben jetzt die Staatsrechtler? Wieso laufen nicht viele Staatsrechtler in Universitäten oder sonst wo irgendwie Sturm, dass da jetzt sowas reingeschrieben wird? Und ihr ahnt natürlich, dass diese Staatsrechtler in höchsten Positionen auch oft sehr religiös sind und oft kommen sie gar nicht in solche Positionen, wenn sie es nicht sind, weil solche Positionen oft nur mit politischer Zustimmung vergeben werden. Und da wird dann eben hinter den Kulissen wieder so ausgekungelt, dass dann die CDU mit der SPD und so und so und so und dann einigt man sich auf diesen Richter und so weiter. Und jetzt hat sich da ein Staatsrechtler zu Wort gemeldet und zwar Roland Rixeder. Jahrgang 1951, also ein älterer Herr, was gut ist in dem Fall, ne, mit Erfahrung, ne, mit einem langen Leben, mit Reflexion und so weiter, der sich auch es nicht mehr beweisen muss in seinem Büro. Gut, dass es da ältere Leute gibt. Und er ist übrigens nicht nur Staatsrechtler, sondern er ist außerdem Präsident des Verfassungsgerichtshofs des Saarlands. Einerseits, da möchte ich echt wissen, was sagt er dazu. Andererseits denke ich mir, aha, das ist wieder jemand, der ist auch durch Parteibuch und so weiter in diese Position gekommen. Und was sagt der jetzt? Er hat nämlich in dieser Anhörung, in diesem Rechtsausschuss da auch was gesagt. Und er sagt folgendes, Zitat: Verantwortung vor Gott und den Menschen ist kein religiöses Bekenntnis. Zitat Ende von Staatsrechtler Roland Rixeder. Dann denke ich mir, wie kann sowas sein? Und er hat noch was hinterhergeschoben und er hat dann ganz offen zugegeben, Zitat: Ich fände es ganz gut, wenn ihr Schöpfer nicht außer Acht gelassen werden würde. Ja, also was sagt ihr denn dazu?
Das stößt immer blöd auf, wenn einem die Gläubigen erklären, dass ihre Pissmarken gar nicht religiös gemeint sind. Ne? A, B. Die Existenz eines Gottes zu implizieren, ist eine religiöse Aussage. Ne? Das ist so eine Taktik, die ist mir jetzt mehrfach aufgefallen, dass die Religiösen quasi sagen, wenn es nicht 100% religiotisch ist, dann ist es okay. Ne? Also die werden jetzt sagen, ja, es ist jetzt aber kein konkretes Bekenntnis zum christlichen Gott, ne, oder zum katholischen Gott und dadurch wäre es irgendwie okay. Aber aus unserer Sicht ist es eben impliziert, dass Gott existiert. Das ist eine religiöse Aussage. Wie soll man das abstreiten? So, und um deinen Punkt nochmal zu bestätigen, Jörn, habe ich Gemini gefragt zu diesem Rixecker, was der mit der Kirche zu tun hat. Er hat eine beachtliche Liste an Funktionen und Berührungspunkten mit der katholischen Kirche. Er gilt als einer der profiliertesten Laienjuristen im kirchlichen Kontext in Deutschland. Rixecker war über viele Jahre eine Schlüsselfigur im katholischen Kirchenrecht. Er war Präsident des Interdiözesanen Offizialats in Freiburg, Ehenichtigkeitsprozesse oder Disziplinarverfahren. Also der ist offenbar Kirchenjurist oder auch Kirchenjurist. Ne? In der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in Speyer, war langjähriges Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, sondern auch Antisemitismusbeauftragter. So wird man was in der Kirchenrepublik Deutschland. Der Typ ist hier nicht unbefangen, das kann man wirklich nicht sagen.
Ich möchte noch eine Sache kurz ansprechen und zwar, Christian, du bist doch Mitglied und auch irgendwie wichtige Person da bei der Giordano-Bruno-Stiftung Freiburg e.V.,
ja.
Ein Glied in der vielteiligen Krake der Giordano-Bruno-Stiftung mit vielen regionalen Gruppen. Dann gibt es auch noch andere Sachen wie Zentralrat der Konfessionslosen, Matthias ist da bei IPCA. Und so weiter. Und dann denke ich mir irgendwie, bevor wir jetzt uns beschweren, dass andere was falsch gemacht haben, wann machen wir endlich mal was richtig? Wieso ist uns das nicht gelungen? Und jetzt, ich bin ja nicht Mitglied in diesen Sachen, vielleicht euch, wieso ist euch das nicht gelungen, da mal richtig auf den Putz zu hauen oder das vielleicht auch mal auch als eine Chance zu begreifen, gehört zu werden und da mal eine richtige Riesenaktion irgendwie zu starten und richtig laut zu brüllen und alle das hören und auch die anderen vorzuführen. Also man muss sich ja sozusagen selbst in Konflikte führen, damit dann die anderen alle sehen, ach ja, das wollen die und so. Ne? Die einen wollen das, die anderen wollen dies und so. Man muss sich in Konflikte führen und wieso haben wir in diesen Konflikt nicht sehr laut geführt? Da stimmt doch was nicht. Wenn wir das nicht schaffen, bei einer Verfassungsänderung, was wollen wir denn eigentlich? Da sind wir doch eigentlich selber blöd, oder, Christian?
Ja, es ist nicht so, dass wir nicht versuchen, gehört zu werden, aber es sind halt nicht die Themen, die gehört werden wollen. Wir werden nicht eingeladen in irgendwelche Talkshows. Wenn wir demonstrieren, dann ist es eine Randmeldung und wir haben eigene Pressevereinung, aber die werden auch nicht zitiert. Die meisten Leute wollen das nicht hören und wenn man nicht was nicht hören will, dann trägt man auch nicht durch. Aber wenn du gute Ideen hast, wie wir besser gehört werden, dann sind wir aufgeschlossen gegenüber allen. Wir sind nicht eine Gruppe, die versucht, sich absichtlich zu marginalisieren. Das ist sozusagen das. Vielleicht stümpern wir, vielleicht machen wir das schlecht, das kann alles sein. Und da sind wir auch gerne bereit, neue Ideen zu hören. Aber das Problem ist, es gibt eben keine interessierte Öffentlichkeit an unseren Themen.
Aber haben wir denn überhaupt irgendwie eine Aktion gemacht? Also wenn wir nichts machen, dann kann es auch keiner hören.
Wir sind halt eben halt auch kleine Vereine, die versuchen halt sichtbar zu werden. Und da drehen wir an einem Rad, das sehr groß ist. Ja, Kritik ist angebracht. Wir wurden nicht gehört, wir wurden nicht wahrgenommen, was natürlich auch daran liegt, dass alle Leute sich dafür schämen für ihren Atheismus. Und das ist genau das, wofür ich hier immer arbeite. Schämt euch nicht für einen Atheismus. Sagt laut in die Welt, Religion ist scheiße, Gott auch übrigens, und schämt euch nicht dazu. Atheismus ist gut.
Jetzt habe ich den Eindruck, dass eigentlich zunächst gar kein Gottesbezug angesagt war und dass, wie es ja gerne gemacht wird, dann kurzfristig plötzlich das so nachgeschoben wurde. Und dann, sag mal, wenn du jetzt nicht eine sehr professionelle und ressourcenstarke Organisation hast, dann ist es natürlich schwierig.
Gut, dann ist es mein Privileg, ein Schlusswort zu sprechen. Ich habe so das Gefühl, es gibt da so Horrorfilme, ne, wo dann irgendwie dem fiesen Monster mit dem Schwert irgendwie der Kopf abgeschlagen wird, ne, und oben splitzt das Blut raus irgendwie aus einer riesen Ader. Und es taumelt dann noch so ein bisschen, macht noch so ein paar Schritte. Und ich denke, die Kirche ist mittlerweile so ein kopfloses Monster. Und das natürlich, darf sie auch nicht unterschätzen. Ne? Darum geht es ja hier gerade. Sie haben ja jetzt schon ein Tor geschossen. Und ich sehe dieses Horrorbild so, dass man jetzt der Kirche den Kopf schon abgeschlagen hat. Ne? Aber dieses taumelnde Monster setzt sich dann tatsächlich zur Verblüffung aller noch schnell an den Schreibtisch und schreibt die Präambel der Verfassung und fällt danach irgendwie tot zur Seite um. Und damit haben wir irgendwie nicht gerechnet, aber so ist es und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und manchmal denke ich mir irgendwie, ach, das ist ja alles schon irgendwie im Sack sozusagen, ne? Das geht jetzt immer weiter nach unten mit der Kirche und wir müssen einfach nur warten. Pustekuchen, so wie du es immer sagst, Matthias, ne? Immer feste Druff, wir müssen das Gaspedal immer weiter runterhalten und da darf man nicht einen Moment aufhören und irgendwie sich ablenken lassen. Und das ist jetzt irgendwie dumm gelaufen, aber das Rennen, das ist noch nicht entschieden, das geht weiter. Und das muss uns eine Lehre sein, praktisch wir, nicht, dass wir uns jetzt bestraft fühlen, aber dass wir einfach sagen, aha, dem Punkt, das müssen wir, das, man macht einen Fehler immer nur einmal, nur nicht zweimal. Und ich finde das wichtig, dass wir da jetzt in Zukunft da einfach drauf arbeiten, dass uns das nicht nochmal passiert. Und zum Glück ist diese Verfassungspräambel nicht so wirksam, aber man darf die Kirchen echt nicht unterschätzen. Und Christian, was du gerade gesagt hast, man darf sich nicht schämen für den Atheismus, ne? Man darf nicht zurückhalten, ja, und man muss dann aber auch bereit sein, auch so ein bisschen in den Aktionen, die man dann macht, auch so ein bisschen nicht radikal zu sein, aber halt so, dass auch eine Auswirkung hat. Ne? Also nicht nach dem Motto, ah, ja, ich bin Atheist, ich stehe dazu, aber die Christen, die tun auch keinem mehr was, ist egal. Ne? Das hat alles, ja, das hat alles noch...
Wischiwaschi-Atheist.
Ja, genau, das hat alles noch eine Bedeutung, das ist alles noch wichtig, das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Das kann alles sich auch wieder zum Unguten verwandeln. Und deswegen ist es weiterhin wichtig, dass wir unsere Arbeit machen. Das war jetzt ein Rückschlag. Mund abputzen, weiterkämpfen. Die Messe ist noch nicht gelesen, ich sag's mal so. Und wisst ihr was, was mich da am Schluss ganz besonders ärgert? Das ist, dass diese Verfassung, ne, das ist ja so ein bisschen der heilige Gral der Wahrheit. Ne, da geht's um Wahrhaftigkeit, um Zuverlässigkeit. Und das kümmert die Leute, die das beschlossen haben, überhaupt nicht, dass die Religion, um die es da geht und ihre zentralen Behauptungen tatsächlich komplett widerlegt sind. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch und er lautet:
Können die zentralen Behauptungen einer Religion widerlegt werden, besteht keine Notwendigkeit mehr, sich auf eine Wette einzulassen. Der einzig verfügbare Weg ist dann die Ablehnung von Pascals Wette.
Paul Tobin, Skeptiker und Autor von The Rejection of Pascal's Wager, einem kirchenkritischen Buch und tatsächlich sein Hauptwerk über die Bibel. Christian hält es gerade in die Kamera und es sind tatsächlich wahnsinnig viele Seiten, ein richtig dicker Schinken mit einem schönen Bild.
Das ist richtig gut zu hören.
Victor quatscht einfach jetzt in meine Abmoderation rein, dann kann man alles nochmal machen.
Paul Tobin, Skeptiker und Autor von The Rejection of Pascal Frager, seinem kirchenkritischen Hauptwerk der Bibel. Ein dicker Schinken, den der Christian gerade in die Kamera hält und den er selber verfasst, den einen Riesensand anfängt.
Und das war die 167. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein. Zum Beispiel der Atheist Media Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns. Jeden Tag neue Meldungen, sehr empfehlenswert. Oder die etwas ausführlicheren Artikel von awq.de. awq.de, ebenfalls sehr interessant immer. Dann der Podcast von Man glaubt es nicht, unsere netten Kollegen von der anderen Seite. Dann ein weiterer Podcast von Radio Artikan. also wie Atheismus mit TH geschrieben, Radio Artikan. So heißt der Podcast aus Österreich. Dann bei YouTube Atheismus TV und Neuer Atheismus TV. Außerdem haben wir eine Menge Bücher, die wirklich empfehlenswert sind, unter anderem meine eigenen. Und diese Adressen und weitere Empfehlungen findet ihr alle in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss!
Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben.